Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute begrüße ich die Essie. Sie ist 44, berufstätig, hat einen Sohn, der ist 14.
Der wird 14 und ist in der Vollpubertät.
Okay, da kenne ich mich noch nicht mit aus. Also, ein Sohn, der 14 ist und in der Vollpubertät ist. Und Jessie ist ein absolutes Organisationstalent.
Das sagst du.
Ja, ich weiß das. Ich kenne dich ja.
Ja, ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und ein bisschen mal aus meinem Nähkästchen plaudern darf. Und ich denke, der ein oder andere wird sich vielleicht auch ein bisschen wiederfinden.
Perfektionismus ist heute unser Thema. Wie definierst du das für dich? Also muss für dich alles perfekt sein, so in Sachen Planung, Organisation, das Essen muss auf dem Tisch stehen, das Schulbrot gepackt etc. Planung so, wie definierst du das für dich? Was ist perfekt?
Also erstmal will ich vielleicht so anfangen, dass ich gar nicht weiß, warum. Also warum zur Hölle muss das alles flutschen und alles passen und warum kann man nicht auch mal improvisieren? Eigentlich ist mein Job auch so, dass ich immer viel improvisieren musste und ja, daher kommt es wahrscheinlich auch so durchgetaktet bin. Und was mir mal geholfen hat, das hat jetzt tatsächlich gar nichts mit Kindern zu tun, sondern und Familie, sondern mit meinem Job, was meine Chefin gesagt hat: Du denkst zu schnell für andere manchmal. Lass denen mal Zeit. Das muss nicht alles so schnell gehen. Und da versuche ich halt wirklich dran zu arbeiten, schon ganz, ganz lange so ein bisschen Tempo rauszunehmen. Und naja, ich bin nicht in einer Familie groß geworden, die perfekt war oder wo es hieß, man muss perfekt sein. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das aber auch so, dass man versucht oder ich versuche, immer zu optimieren. Ich gucke immer, dass es allen gut geht und dass es möglichst optimiert ist und dass nichts vergessen wird oder dass niemand zu spät kommt und ja, dass alle im Prinzip ein leichtes, lockeres Leben haben, aber dadurch hast du natürlich auch einen totalen Druck, weil, ganz ehrlich, es läuft ja nie so, wie man es geplant hat. Das ist einfach so.
Der Punkt, mit dem du denkst schneller, das ist, glaube ich, ein mega guter Punkt, den deine Chefin gesagt hat, weil das ja stimmt. Also es gibt ja Menschen, die schneller denken oder anders gesagt, es gibt Menschen, die langsamer denken und du bist schon 3 Schritte voraus, du weißt schon, was der sagen oder machen will und willst das schon dann vielleicht vorbereiten. Ne? Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte ich ganz frisch mein erstes Kind bekommen und du hast mich besucht und du warst so fürsorglich, also ich war noch komplett überfordert mit dem kleinen Baby und so und wir hatten irgendwas zu essen und ich glaube, ich habe auch Brei gemacht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatten wir Teller auf dem Tisch stehen. Und dann hast du von selber gesagt, du, ich räume die mal eben ein, ich mache das eben, soll ich noch was für dich machen? Und du hattest schon so die nächsten Gedanken, die ich da noch gar nicht hatte, weil ich noch gar nicht eingespielt war. Aber da war mir da ist mir das so bewusst geworden, wie fürsorglich du bist, wie sehr du schon im Voraus denkst. Und da hatte ich den Wunsch noch gar nicht, dass es erfüllt wird. Den hast du dann schon längst erfüllt. Also du warst mehr als 3 Schritte vorweg. Da erinnere ich mich jetzt gerade.
Ja, und das ist, glaube ich, manchmal ist das super. Ich weiß auch noch genau, ich kann mich auch noch genau daran erinnern, weil du gesagt hast, Mensch, das würde ich mir von viel mehr Menschen in meinem Umfeld wünschen, dass sie mir mein Leben leichter machen gerade, weil ich selber irgendwie erstmal ankommen muss und die ganzen Dinge oft zu kurz kommen. Und auf der anderen Seite ist das aber auch, glaube ich, wahnsinnig anstrengend, weil mein Mann zum Beispiel, der hat mal einen Satz zu mir gesagt und der stimmt auch und der war auch wirklich gut. Der hat mich erstmal getroffen, aber dann habe ich gedacht, er hat total recht. Du musst uns nicht managen, hat er gesagt. Wir kriegen das schon hin. Und ich für meinen Teil habe gar nicht das Bedürfnis, jemanden zu managen oder irgendwie jemandem was aufzudrücken. Aber dadurch, dass ich für die anderen versuche mitzudenken, um es denen leichter zu machen, setze ich die unter Druck. Und vielleicht wird es auch manchmal so wahrgenommen, ach Gott, sie hat so einen perfektionistischen Anspruch, den ich eigentlich gar nicht habe. Ich bin auch unordentlich, ich bin auch gerne chaotisch. Zum Beispiel mein Auto sieht immer, also ich fahre dieses Auto. So, da ist es das komplette Gegenteil. Und ich glaube, dass man manchmal auch mit diesem Perfektionismus Menschen überrennt. Mhm. Und ich frage mich auch tatsächlich, ist mir das auch gar lange nicht so bewusst geworden, warum möchte man als Mama, denn ich glaube, dass ich kann, glaube ich, schon sagen, dass es viele gibt, viele Mamas, die auch einfach das automatisch irgendwie diesen Anspruch an sich haben. Und klar, jeder möchte eine gute Mama sein. Und es gibt ganz oft Situationen, da fühlst du dich wie die schlechteste Mama auf der ganzen Welt. Das ist einfach
klar.
So. Mamas sind auch nur Menschen.
Aber ich glaube, das hängt sehr mit dem Mama-Sein zusammen, weil du als Mutter Fürsorge ist dein Job. Fürsorge ist dein Job, weil du musst, wenn das Baby, sobald das Baby da ist, bist du 24 Stunden für das Kind verantwortlich. Am Anfang sowieso auch mit Ernährung und so weiter. Alles, du bist alles für das Kind. Du bist die Fürsorge, die weiß ich gar nicht, mir fällt kein anderes Wort gerade ein, aber man sorgt für andere. Und das, glaube ich, legt man ja nicht dann ab, wenn das Kind vielleicht schon sich selber was zubereiten kann oder für sich selber denken kann, was wir ja auch alle wollen, dass unsere Kinder eigenständig und selbstständig werden. Nichtsdestotrotz ist diese, ja, das ist einmal in Gang gekommen, hat einen Mechanismus bekommen und ich glaube, da kann man, das hat auch vielleicht auch was mit so lassen, nicht loslassen, aber so, ich schaue mir das mal an zu tun, ich gucke mal, wie das hier so wird, das kann ich zum Beispiel auch ganz schlecht, weil wenn ich denke, oh nee, so und so, mache ich lieber selber, dann weiß ich, so bekloppt, ne? Aber ich denke, das hat auch mit der Rolle der Mutter zu tun, weil indem man Mutter ist, sorgt man sich für andere und dann ist das, glaube ich, nochmal anders, als wenn du Perfektionistin bist ohne Kinder.
Ja, das glaube ich auch und man kommt ja auch in so einen Modus.
Mhm.
Man funktioniert dann ja auch einfach und das ist ja nun mal auch der Alltag. Ich zum Beispiel merke das immer, es ist total doof, aber wenn mein Sohn zum Beispiel zur dritten Stunde Schule hat, dann bin ich morgens kopflos. Denke ich immer, wir kommen oder er kommt zu spät. Dann klappt das mit dem, ich bin dann total aus dem Rhythmus, wo ich immer denke, sag mal, geht's denn noch? Weil man einfach auch gewisse Automatismen einfach hat und ich glaube, das überträgt sich auch so auf diese Fürsorge, wie du hast. Du bist automatisch fürsorglich und manchem ist das auch zu viel. Das ist einfach so und ganz ehrlich, ich habe das auch, dieses, da mache ich es lieber schnell selber. Ich glaube, wir sind auch beide ein bisschen ungeduldigere Menschen.
Ja.
Das ist nicht immer cool.
Nee, gar nicht.
Ich kann das auch manchmal auch nicht. Ich denke mir auch manchmal, komm, lass es einfach. Ne? Der macht das schon irgendwann. Aber wenn das dann nur auf einer Viertelstunde immer noch nicht erledigt ist, und dann habe ich schon, denke ich mir immer so, wann macht das denn?
Mhm.
Und dann denke ich mir immer, gib ihm die Chance.
Mhm, genau.
Gib ihm einfach die Chance, das zu machen.
Weil wir geben, durch die Ungeduld geben wir den anderen nicht die Chance.
Ja.
Wir nehmen sie ihnen sogar, dass sie das etwas selber für sich herausfinden können oder erfahren können. Ne? Aber der Drang, das zu erledigt zu wissen, ist größer. Also bei mir auf jeden Fall. Dass ich das, da ist voll der Arbeitspunkt an mir selber, dass ich es nicht mache. Aber wie ist es zum Beispiel jetzt mal so ganz praktisch? Ihr habt ein Wochenende, wir haben ein Wochenende vor uns, wir planen einen Ausflug. Wie wäre das bei euch zu Hause? Wer würde jetzt, sagen wir mal, ihr macht eine kleine Wanderung, wer würde was einpacken, wer würde woran denken?
Das ist eine interessante Frage, denn das ist zum Beispiel, wenn wir im Urlaub irgendwo sind, lasse ich komplett los.
Mhm.
Dann organisiert das alles mein Mann, der dann auch immer genervt ist manchmal und sagt, Mensch, jetzt sag du doch mal, wo wir hinfahren wollen oder pack du doch mal was ein. Und ich sage immer, nö, es ist total schön. Ich mache alles mit. Ich bin offen für alles. Freu dich doch darüber, dass ich alles, da kann ich das plötzlich. Und zu Hause ist es schon so, dass ich dann die Sachen rauslege und Philipp, also wir teilen uns das schon einfach manchmal auf. Ja, das ist irgendwie, der packt dann den Rucksack ein. Aber wenn wir zum Beispiel in Urlaub fahren, dann packe ich alles. Das ist immer der gleiche Ablauf. Ich packe alles ein und er sagt, was brauchen wir doch alles gar nicht? Wo soll ich das denn alles noch hin? Was passt niemals ins Auto? Es passt immer ins Auto. Und wir sind beide immer genervt, weil ich immer denke, ja, wir haben dann aber alles.
Ja.
Also ich weiß auch gar nicht, wo dieses Gefühl kommt. Es ist ja nicht so schlimm. Wir leben ja nicht auf dem Mond. Man kann ja auch, wenn man was vergessen hat, kann man es ja auch besorgen. Aber ich habe es halt immer gerne alles dabei. Und ich glaube auch, was du auch sagst, wir sind ja so durchgetaktet, leider. Ich hätte es super gerne anders. Wir sind ja so durchgetaktet, dass man einfach auch die Sachen, die man im Kopf hat, gerne aus dem Kopf raushaben möchte, weil einfach so viel drin ist und einen Haken dahinter machen möchte. Und daher kommt auch diese Ungeduld, wenn Dinge nicht direkt erledigt sind. Aber das ist auch egoistisch ein Stück weit. Ne? Ich meine, das Kind kann ja nichts dafür, dass du so eine lange To-Do-List hast.
Nee, das ist total egoistisch. Und lustigerweise kann ich nur sagen, bei mir ist es auch so. Im Urlaub ist mir das total Latte. Das ist so, als wäre ich woanders irgendwie. Als wäre ich, das ist jetzt, als keine Ahnung, so. Ich geh durch eine Tür und so, das ist nicht mehr meine Aufgabe.
It's not my job
anymore. It's not my job.
Ja.
Aber das heißt ja irgendwie auch so ein bisschen, denke ich gerade jetzt so vielleicht, wenn man an Tiere denkt, ist unser Zuhause so unser Revier. Also wir sind so die Sheriffs vielleicht im Kopf und müssen hier für Ordnung sorgen.
Das kann sein. Ich merke das zum Beispiel auch, wenn mein Mann ist oft freiberuflich, der ist viel unterwegs. Und wenn wir uns dann, das hört sich jetzt wahrscheinlich total schlimm an, aber wenn der nicht da ist, dann sind wir zu zweit, also mein Sohn und ich, total eingegroovt.
Hast du besser im Griff, ne, den Haushalt zu Hause?
Total.
Ich auch.
Und da kommt er und macht Dinge anders.
Ja. Und macht dann plötzlich den Plan kaputt.
Und das ist aber doch gar nicht so schlimm. Da denke ich mir immer, meine Güte, was ist denn da los mit dir? Ich bin doch, eigentlich habe ich doch von mir die Auffassung, ich bin so eine Lockere, mit mir kannst du Pferde stehlen, ich habe viel Spaß. Und dann bin ich da doch so spießig? Hallo? Was ist da los?
Das geht mir aber genauso. Und ich kann nur jetzt für mich irgendwie sagen, das hat auch mit Revier zu tun. Ich habe mein Revier im Griff. Also wenn mein Mann nicht da ist und ich bin mit den Kindern hier alleine, da sieht es hier immer gut aus. So, ja? Kommt der nach Hause, hat er natürlich auch seine Aufgaben. Wir haben das auch aufgeteilt. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, 50-50 jetzt täglich, aber wir haben alle unsere unterschiedlichen Aufgaben. Aber zum Beispiel kommt er dann nach Hause, dann sehe ich dann wieder da die Schuhe stehen oder da die Socken liegen. An Stellen, die ich nicht gut finde, die habe ich dann halt nicht, wenn er nicht da ist. So.
Ja, und ich finde auch, da hatte ich früher immer ein schlechtes Gewissen und mittlerweile sage ich, das darf auch sein. Du darfst, wenn dein Kind im Bett ist, ein Gefühl von Feierabend haben.
Ja.
Das ist so, weil das ist ja auch, natürlich ist es super schön. Das ist das Schönste, was es gibt. Das würde ich auch immer wieder so unterschreiben, ein Kind zu haben und eine Familie. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. Und das ist, glaube ich, auch so das, den Anspruch hatte ich damals auch, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, zu sagen, hey, ist alles total easy. Ach, alles easy, ganz leicht. Ja, die Nächte sind anstrengend. Ja, okay, aber nee, ich krieg das alles hin. Und natürlich dann auch, als der Job kam. Klar, ich bin jetzt berufstätige Mama und ich habe trotzdem Zeit für mein Kind und ich habe trotzdem die Geduld. Und ja, aber irgendwann ist man einfach auch K.O. und dann ist es auch nicht schlimm zu sagen, ich bin froh, dass mein Kind jetzt ganz friedlich in seinem Bett schläft und ich einfach die Füße hochlegen kann, vielleicht noch irgendwas im Fernsehen schauen kann und einfach dieses Feierabendgefühl habe.
Was auch immer, dass du was machen kannst, wo du auf keinen anderen achten musst, Punkt.
So, ja, richtig.
Und selbst wenn der Feierabend ist, gibt es ja immer noch genug Sachen, die man noch erledigt und wo es kein Fun-Feierabend ist, so halt, ne?
Ja. Absolut.
Das versuche ich meiner großen Tochter gerade zu erklären. Wir haben gerade eine Phase, wo das kleine Kind gut schläft und auch schnell einschläft abends ab halb acht. Spätestens acht ist der Feierabend und unsere große Tochter schläft nicht gut. Die schläft nicht gut ein, dann kommt die oft und will dann nochmal bei uns sein und so. Und so ein paar Mal, paar Nächte schaffe ich das ganz gut. Aber dann ist auch irgendwie so eine Grenze bei mir, wo ich ihr gesagt habe, weißt du, für mich ist eigentlich 20 Uhr Feierabend, weil ich mache von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr, habe ich viele Aufgaben, dazu gehört auch, euch ins Bett zu bringen. Und danach möchte ich aber wissen, dass dieses kleine Zeitfenster, vielleicht bis 22 Uhr, weil dann bin ich auch müde und kann nicht mehr viel machen, dass das mir gehört. Und je weniger ich von diesen 2 Stunden abends habe, was nämlich dann oft ist, wenn auch das Kind bis 22 Uhr nicht schläft, das macht mich traurig, so erkläre ich dir das. Da habe ich wenig Energie und dann habe ich am nächsten Tag noch weniger Lust und Kraft für den Tag. Und ich möchte, das ist irgendwie so auch so ein, ich möchte von dieser Zeit abends nichts abgeben, das ist mir heilig. Und ich möchte dann auch nicht zum Beispiel dann einen Familienfilm gucken, auf den ich gar keinen Bock habe, sondern ich möchte vielleicht einen Film gucken, der ist ab 16 oder ab 18 und ich möchte einfach dann auch das Kind nicht dabei haben, weil ich dieses Zeitfenster für mich haben möchte, so, ne? Versuche ich gerade zu erklären, sie versteht das auch im Kopf, aber trotzdem ist es dann halt gerade so. Das wird auch wieder besser, wie das ja oft mit Schlafphasen ist, zumindest sage ich mir das, nein, es wird schon besser, aber es nervt gerade irgendwie, weil dieser kleine Mini-Freiraum ist weg.
Und den braucht man auch einfach dringend. Und ich finde das auch total gut, das dem Kind auch frühestmöglich zu vermitteln, weil das ist total wichtig. Jeder braucht seinen Freiraum und das hat nichts damit zu tun, dass man sein Kind weniger lieb hat. Das ist ja für ein Kind ist das natürlich so, oh, die Mama oder der Papa, die haben jetzt keine Lust auf mich, die haben mich nicht mehr so lieb. Das ist total schwierig, das zu erklären, aber wir haben das auch ähnlich gemacht, dass wir einfach auch gesagt haben, du, wir möchten jetzt gerade auch mal ein bisschen Zeit für uns. Das ist so, wie wenn du deinen Freund dabei hast, ja, der bei dir zu Hause ist, da sitze ich auch nicht die ganze Zeit bei euch im Zimmer und spiele mit. Das war dann auch so ein Moment, da war er auch noch kleiner und das hat er dann auch gut verstanden. Und hat auch gesagt, Mama, das, ja, das verstehe ich, ist kein Problem. Aber das ist schwer.
Total.
Dann so ehrlich zu sein.
Und das ist, ich finde es nur halt wichtig, weil, also das heißt wichtig, ich kann gar nicht anders, weil man hat auch nur eine gewisse Kraft für einen gewissen Zeitraum oder Nächte oder wie auch immer. Und dann merkt man ja, dass man selber unzufrieden wird oder dass ich selber schon beim Zu-Bett-Gehen keinen Bock habe, weil ich merke, aha, 8:30, 9:00, Viertel nach 9, immer noch nicht fertig oder kommt nochmal rein und was weiß ich, wie oft haben wir dann noch Gespräche. Dass einfach der Geduldsfaden und meine gute Laune dann weg ist. Und das geht ja nicht. Ich will sie ja nicht zusammenschreien und sagen, jetzt geh ins Bett. So, damit das nicht passiert, versuche ich das zu erklären. Was auch nicht immer was bringt, weil sie kann nichts dafür, dass sie gerade nicht gut schlafen kann. Sie braucht halt gerade die Nähe. Ich sehe das auch. Und da ist man halt wieder in seiner total Mama Experience, dass man einfach da dann der wichtige Mensch ist. So. Aber ich finde es einfach dann auch, ich muss mir dann auch gegenüber fair sein und das sagen, dass mir das jetzt gerade nicht passt, dass ich das versuche, dass wir das finden, dass wir eine Lösung finden und dass sie natürlich hochkommen kann und auch bei uns schlafen kann und so, aber dass mir das auf Dauer nicht gut gefällt und dass ich das so nicht haben kann, weil sonst habe ich keinen Raum für mich, so, ne? Und ja, das ist nochmal eine extra Folge. Was ist der kostbare Abend? So, ja, ja, der kostbaren 2 Stunden des Tages.
Ja, das stimmt. Ja, wobei ich glaube, auch oft reicht ja einfach auch dieses Wissen, ich kann immer kommen, wenn es mir nicht gut geht. Ich kann immer kommen. Und mit diesem Wissen kann ein Kind dann auch gut einschlafen. Und das hilft, denke ich, total. Also wir hatten jetzt auch irgendwann die Situation zum Thema Heimweh. Und da haben wir dann auch gesagt, es ist total egal, wann, zu welcher Uhrzeit du anrufst und du dich meldest. Wir kommen dann, gar kein Problem. Und die Sicherheit hat es einfach gerissen. Die hat dann einfach ihm die Möglichkeit oder das Wissen gegeben, okay, es ist gut. Und dann hat er das auch geschafft, dieses Heimweh zu überwinden. Das war, ist jetzt auch schon länger her, aber die Phase kommt ja auch immer
klar
wieder.
Erinnere ich mich auch gut, als ich die hatte als Kind, boah, im Schullandheim, wo wir ein paar Tage mit der Schule weg waren. Und einmal erinnere ich mich daran, als ich mit meinen Pateneltern und deren Kindern in Holland war und meine Mama hatte gesagt, es war irgendwie Herbstferien, sie kommt am Freitag. Also ich wusste, sie kommt am Freitag oder ich habe mich total darauf gefreut, dass sie am Freitag kommt. Und dann haben wir Donnerstagabend telefoniert und sie sagt, ich kann nicht kommen. Es war so schlimm für mich, es war so schlimm. Die hat mir die Enttäuschung, dass sie nicht kommt. Und dann hatte ich so ein Heim, ich wollte so nach Hause. Ich weiß gar nicht, die wollten den Urlaub durchziehen, theoretisch hätten, die wollten wahrscheinlich auch sagen, komm, das schaffst du schon halt, ne? Die hätten mich ja auch nach Hause fahren können, weil ist ja jetzt nicht so weit weg. 2,5-3 Stunden. Aber ich weiß noch, haben wir abends einen Strandspaziergang gemacht und ich bin vorgegangen und ich habe nur geweint, weil ich einfach das, weil mich das so enttäuscht und dieses Heimweh ist so ein schlimmes Gefühl, ne? Gerade für Kinder. Und wenn man dieses das erste Mal hat, das ist ja wie eine körperliche Krankheit.
Ja, ja, das, ich kann mich auch noch dran erinnern. Aber ich weiß auch, dass wenn man das dann schafft, ja, dass es einen total stärkt.
Ja.
Ja, und ich finde auch, um nochmal wieder auf diesen Perfektionismus zurückzukommen, das ist ja auch was. Es gibt ja immer wieder so Situationen, wo du überlegst und abwägst, wie reagierst du jetzt? Was tut deinem Kind in dem Moment am besten? Und was ist richtig und was ist falsch? Und ich finde einfach da wichtig, auch als Eltern das Selbstvertrauen zu haben, es gibt nicht richtig und nicht falsch. Man muss für sich eine Entscheidung treffen und da tue ich mich manchmal auch sehr schwer, weil ich es natürlich auch wieder gerne, Perfektionismus ist da vielleicht auch das falsche Wort, weil das ist dann so negativ behaftet, weil ich münze es mal um in, ich möchte das Beste für mein Kind. Das ist natürlich auch eine Form von Perfektionismus, aber der ist jetzt dann, das Wort ist nicht so negativ behaftet und da finde ich es halt auch wichtig, du musst eine Entscheidung treffen. Du weißt nie im Vorfeld, ist das jetzt richtig oder nicht? Erlaubst du jetzt das oder erlaubst du das jetzt nicht? Gibst du deinem Kind jetzt heute den Freiraum und verbringst den Abend bis 22 Uhr mit deinem Kind und ihr schlaft Arm in Arm ein. Das tut deinem Kind gut. Mhm. Und oder aber sagst du, naja, vielleicht hilft es meinem Kind auch, wenn ich jetzt sage, du schaffst das schon. Ich bin da und ich komme auch gleich nochmal nach dir gucken. Mhm. Ist das vielleicht ein Mehrgewinn dann, weil mein Kind daraus Stärke zieht?
Ja.
Und
ja.
So ist sicherlich beides total richtig. Und man muss immer gucken, womit fühle ich mich wohl.
Das stimmt. Und das muss man ja auch, kann man ja auch nicht immer vorher entscheiden. Das ergibt sich ja auch aus der Situation oft heraus, ne? Und auch aus der Stimmung heraus und aus dem Geduldsfaden heraus, wo man sich wohlfühlt. Aber das ist auch was sehr Richtiges, was du gesagt hast, dass wir die Sachen richtig machen wollen oder das Beste in der Situation erreichen wollen durch unsere Entscheidungen. Aber auch das hat ja irgendwas mit Perfektionismus zu tun. Ja, vielleicht auch einfach mit, wir wollen was Gutes, so halt, ne? Aber wir machen uns, also merke ich jetzt, indem wir über das Thema reden, uns auch echt viel Druck selber.
Ja.
Und da ist die Frage, warum tun wir uns das an?
Ja, weil man am Ende des Tages dann doch auch, ich kenne ganz viele Situationen, wo es sozusagen dann nach hinten losgeht und ich bin dann irgendwie enttäuscht und wir haben schlechte Stimmung und ich habe sozusagen, bin dann sozusagen der Buhmann.
Genau.
Und ich wollte es doch eigentlich nur gut. Und das ist es vielleicht auch. Und ich meine jetzt, mein Sohn ist ja jetzt schon auch was älter, der wird 14. Da haben wir natürlich auch jetzt schon andere Themen auch in Richtung Zukunft. Mhm. Und ich merke so ganz stark, das hört sich jetzt auch überspitzt an, mein Kind ist nicht mein Mensch. Das ist mein Kind, aber es ist nicht mein Mensch. Und mein Kind soll sich entwickeln, wie es möchte. Und natürlich hat man immer so ganz unbewusst auch Dinge im Kopf, ja, ich kann das doch auch. Warum kann er das nicht? Oder ich mag das doch auch. Warum mag er das denn nicht so gerne? Das ist auch so ein Punkt, wo ich immer denke, nimm dich mal ein bisschen zurück und dann weniger von diesem, ich organisiere dir alles, sondern lass ihn. Ne? So nach dem Motto, so it's your time to fly and when you fall, I will be there. Mhm. So, das ist das eigentlich. Und das ist unheimlich schwierig.
Weil zum Lassen gehört ja auch scheitern lassen oder hinfallen lassen oder ich beobachte das Hinfallen. Ich denke, es wird kommen, ich sehe es so, dass es passiert. Das will man ja nicht.
Ja.
Aber es ist super wichtig. Ja, jede Erfahrung, das ist auch so ein Thema, habe ich schon so oft drüber nachgedacht, warum es nicht reicht, zu informieren, dass etwas passieren kann, warum man es eigentlich immer erfahren muss. Warum Erfahrung wichtiger ist als das Wissen. Lies dir doch durch, was passiert, wenn du deine Hand auf die Herdplatte legst. Es wird nicht reichen. Du musst es einmal fühlen zum Beispiel, ja?
Absolut.
Oder die Flasche auffüllen, die Wasserflasche auffüllen. Irgendwann ist es zu viel, dann kommt das Wasser rüber. Du kannst natürlich sagen, guck mal bis dahin, aber sie müssen es selber herausfinden. Das sind jetzt die Kleinigkeiten. Das ist einfach, ich weiß, dass es wichtig ist, diese Erfahrung zu machen. Und dann ist auch natürlich ein Wissen viel gefestigter, wenn man das selber sich erarbeitet hat. Und trotzdem ist, weiß ich nicht, wie viel Prozent meiner Sätze am Tag ist, mach das nicht, dann passiert das so nicht. Oder Tipps geben, um irgendwelche Sachen zu optimieren. Oder, weiß ich nicht, zieh die Schuhe doch lieber im Stehen an, dann kann man die Reißverschlüsse besser, ja. Weißt du, also mein Gott, ich kann mich immer selber nicht hören. Ich halte die Klappe so, ne? Und trotzdem kommst du aus der Nummer nicht raus.
Und ich denke mir auch manchmal so, sag's einfach nicht, schluck's runter. Weil das ist ja letztendlich, das ist ja, wie du sagst, total wichtig, weil du tust einfach deinem Kind auch nichts Gutes. Lass es die Erfahrung sammeln.
Aber das dieses so Runterschlucken.
Selbstbewusstsein.
Ja, auch. Aber dieses Runterschlucken fällt mir so schwer.
Ich weiß.
Und man sieht auch, dass ich gerade was runterschlucke, weißt du? Also meinem Gesicht sieht man das an, wenn man mich angucken würde.
Das sind manchmal auch Schmerzen, wenn man das dann versucht nicht zu sagen.
Ja. Bescheuert.
Ja, total. Und letzten Endes ist das aber so wichtig auch fürs Selbstbewusstsein. Also, wie verhalte ich mich in der Welt und wie gehe ich durchs Leben mit einem Selbstbewusstsein, auch mit Ruhe was zu tun und auch keine Angst haben, dass ein Fehler passiert. Und das hat ja auch so zwei Ebenen. Wenn du zum Beispiel sagst, mit der Sprudelflasche, ja, lass das Wasser nicht so lang laufen oder die läuft über, ist ja im Hintergrund nur, dann muss ich es gleich wieder wegwischen.
Genau.
Und da denke ich mir auch manchmal so, aber warum? Wenn es doch dem Kind passiert, kannst du es doch auch sauber machen. Dann ist es vielleicht nicht ganz so sauber, dass es zum Beispiel auch was nicht gut ist, dann nochmal nachzuwischen. Weil dann hat immer das Kind das Gefühl, du hast es nicht richtig gemacht. Ja. Und es ist aber schwer.
Ja.
Ich weiß es ganz genau. Und ich habe mal ein Extrem erlebt. Auf einem Spielplatz, da hat eine Mutter dem Kind von unten wirklich Anweisungen gegeben, welche Hand es jetzt wohin packen soll, um einem so eine Strickleiter hochzuklettern. Wo ich mir gedacht habe, oh Gott, sie verunsichert das Kind noch total, weil sie hat auch links und rechts gesagt und das Kind war halt auch noch sehr klein. Und das war aber wirklich so total überspitzt. Sie meinte das auch nur gut. Sie wollte halt erklären, wie man dann, ja, man lernt die Leiter hochzuklettern, das lernt man. Und da ist es. Wenn du fällst, bin ich da. Mhm. Und das kannst du auf alles übertragen.
Trotzdem bleibt für mich die Frage so für mich, warum sind wir so? Weil wir selber, das merken wir ja gerade im Gespräch, finden wir eigentlich doof.
Total doof.
Wenn wir das bei anderen beobachten, merkt man ja sofort auch, ah, okay, da ist schon wieder zu viel Organisation drumherum. Leave it, lass es einfach. Wenn ich mich selbst beobachten würde, würde ich wahrscheinlich auch oft die Augen rollen. Und trotzdem fällt es mir, ich weiß es, also der Kopf weiß es und trotzdem fällt es mir schwer. Aber ich habe gerade die Entscheidung getroffen, möchte gar nicht so sein. Ich möchte da lockerer werden.
Möchte ich auch, ja.
So, how do we do it?
Ja, I don't know. Schaffe ich noch nach fast 15 Jahren?
Klar.
Man lernt nie aus. Ja, ich meine, sicherlich gibt es da auch immer noch andere und krassere Varianten, aber es scheint ja trotzdem immer wieder so Parallelen zu geben, dass man, also ich merke das, ich roll ja innerlich schon auch mit den Augen, wenn ich es gerade ausspreche. Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist, weil klar, man möchte das Beste für sein Kind. Das steht unter allem, aber ne, das heißt ja auch nicht, so wie steht dann unter so einem Zeugnis, sie war stets bemüht.
Genau.
Super.
Ja.
Ja. Hat aber nichts gebracht.
Weil, okay, wenn wir jetzt denken, wahrscheinlich wollen wir einfach weniger Arbeit aufräumen und was weiß ich nicht, das steht vielleicht irgendwo dahinter, warum wir das alles optimieren. Aber wahrscheinlich sind wir lockerer und freier und haben wahrscheinlich weniger zu tun, wenn wir die Sachen lassen und dann den Kindern auch den Freiraum geben, die Sachen selber zu erledigen. Und wenn sie dann zum Beispiel das voll rausgefuchst haben, wie das mit der Flasche ist, dann können sie die 4 Flaschen für den Familienausflug selber nämlich dann auffüllen, weißt du? Und dann hast du das gar nicht mehr. Ist doch super.
Ja.
Ich möchte das mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich weiß jetzt noch nicht wie, aber mir ist es jetzt sehr bewusst und ich möchte daran arbeiten, dass es besser wird, weil ich glaube, mir geht es dann auch besser. Es ist nicht nötig.
Genau, es ist nicht nötig und ich nehme auch aus diesem Gespräch mit, dass ich auf jeden Fall, auch wenn mein Sohn beim nächsten Schultag nicht pünktlich aufsteht, lasse ich ihn die Erfahrung machen. So. Ich verspreche das hoch und heilig. Ich mache die Faust in der Tasche, ich beiß mir auf die Lippen.
Ich bin Zeuge.
Ja, ich werde das versuchen. Ich finde aber auch, man muss sich halt einfach auch mal an die eigene Nase fassen.
Mal gucken, ob uns das gelingt. Wir werden darüber nochmal sprechen.
Auf jeden Fall. Und da erinnere ich mich noch zuletzt an einen Spruch von dir. Better done than perfect.
Sehr gut. Ja, den habe ich erst vor kurzem kennengelernt. Und der ist so wahr, weil better than perfect ist gut. Mach es einfach und dann kann man immer noch verbessern. Dann sind wir schon wieder beim Verbessern. Wollen wir gar nicht. Wir wollen es einfach so einfach tun und dann lassen.
Leave it.
Ja,
genau.
Leave it, genau. Ja. Jessi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir geben uns ein bisschen Zeit und gucken mal, ob wir da ein bisschen was verbessert haben. Und dann sehen wir einfach weiter.
So machen wir das.
Ganz lieben Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war eine Folge von Mama La Papp. Wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram auf Mama La Papp Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.